Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Tagungsthema umfasst ein breites Spektrum von Themen, vom Rechtspopulismus über den politischen Rechtsruck, die autoritären Versuchungen, um den Titel von Heidmeier aufzugreifen, und die Demokratiekrise bis hin zu möglichen Gegenstrategien. Ich sehe meine Aufgabe darin, vor dem Hintergrund der Erkenntnisse Erich Fromms das Thema Rechtspopulismus in Europa in sozialpsychologischer Perspektive zu erörtern. Fragt man psychologisch, zumal psychoanalytisch, dann tut man bei solchen Themen gut daran, nicht einfach von Erfahrungen auf der Couch, also von Erkenntnissen, die man bei einem einzelnen psychisch kranken Menschen gewinnt, auf gesellschaftliche Entwicklungen und Pathologien zu schließen. Man muss erklären können, wie es bei vielen Menschen zu ähnlichen Antriebskräften und Strebungen kommt. Dies kann man sinnvollerweise nur tun, wenn man deren gemeinsame Lebensumstände als ausschlaggebend für ihr ähnliches Denken, Fühlen und Handeln begreift, sodass sich das ähnliche Verhalten der vielen aus ähnlichen neuronalen Strukturen oder psychologisch formuliert aus gemeinsamen psychischen Antriebskräften speist. Es ist das Verdienst von Erich Fromm, vor bald 90 Jahren eine eigene sozialpsychologische Methode entwickelt zu haben, mit der sich erforschen lässt, unter welchen wirtschaftlichen, arbeitsorganisatorischen, gesellschaftlichen und kulturellen Erfordernissen es zu welchen psychischen Strukturbildungen kommt. Die den vielen gemeinsamen psychischen Strebungen, die sie ähnlich denken, fühlen und handeln lassen, begriff er als sozialtypische Charakterbildungen, später Gesellschafts- oder Sozialcharakter genannt. Mitte der 1930er Jahre erkannte Fromm darüber hinaus, dass diese psychischen Strebungen zwar mit angeborenen Affekten, aber nicht ursächlich etwas mit dem von Sigmund Freud favorisierten Sexualtrieb und seinen libidinösen Abkömmlingen zu tun haben. Vielmehr spiegeln sich in ihnen die von Kultur zu Kultur verschiedenen gesellschaftlichen Erfordernissen wieder, sodass sie also kulturell bedingt sein müssen. Diese Abkehr von der Triebtheorie Freuds führte dazu, dass Fromms Sozialpsychoanalyse bis in unsere Zeit in der eigenen Zunft, nämlich in der Psychoanalyse, auf wenig Gegenliebe stößt. Für unsere Fragestellung folgenschwerer war die Ablehnung von Fromms Sozialpsychoanalyse durch die Kollegen am Institut für Sozialforschung. Horkheimer, Marcuse und Löwenthal weigerten sich, diesen Neuansatz von Fromm in der institutseigenen Zeitschrift für Sozialforschung zu veröffentlichen und drängten Fromm schließlich 1939 aus dem Institut. Damit konnte Adorno, die Position als Vordenker für die Programmatik des Instituts endlich übernehmen, die bis Mitte 1930 Fromm innehatte. Denn es war nicht Adorno, der das Phänomen des Autoritarismus und des Faschismus mit Hilfe einer autoritären Charakterbildung erklärte, sondern Fromm. Und zwar 15 Jahre bevor Adornos Untersuchungen zur Authoritarian Personality veröffentlicht wurden. Ich erwähne diesen Punkt hier nur deshalb, weil die gegenwärtigen Entwicklungen von verschiedenen Autoren als Rückkehr des Autoritarismus und der autoritären Charakterbildung gesehen werden. Davon kann meines Erachtens nur sehr partiell die Rede sein, nämlich in den Staaten des ehemals autoritär verfassten realen Sozialismus, wo diese autoritäre Tiefenstruktur noch immer wirksam ist und zum Erfolg von Putin, Orban oder der Partei Recht und Gerechtigkeit in Polen beiträgt. Sie spielt auch bei uns in der Pegida-Bewegung, aber auch in rechtsnationalistischen Gruppierungen wie etwa den sogenannten Pro-Gruppen oder in kulturrassistischen Bewegungen und in Teilen der Alternative für Deutschland eine Rolle. Meines Erachtens erklärt die These von der Flucht ins Autoritäre, wie Oliver Dekker, also nicht der Dekker, der gestern da war, sondern Oliver Dekker und Elmar Prähler ihre neueste Dokumentation der Untersuchungen zu rechtsextremen Dynamiken betitelt haben, gerade nicht den Rechtsruck in der Mitte der deutschen Gesellschaft oder in den westeuropäischen Ländern von Schweden bis nach Italien. Hier ist sozialpsychologisch gesehen meines Erachtens gerade keine autoritäre Dynamik am Werk. Und ich halte im Gegenteil die Deutungen dieser Entwicklungen als autoritäre Versuchungen, wie es Heidmeier macht, kontraproduktiv für ein psychologisch adäquates Begreifen der politischen Bewegungen und Entwicklungen und der Versuche, diesen Entwicklungen gegenzusteuern. Um dies von Erich Fromm her zu begründen, muss ich wenigstens kurz sein Menschenbild skizzieren, das erklärt, warum Menschen von inneren Kräften angetrieben werden und ähnlich denken, fühlen und handeln. Statt das, was den Menschen in seinem Denken, Fühlen und Handeln innerlich antreibt, von einem oder mehreren genetisch gesteuerten Trieben her zu begreifen, versucht Fromm die Frage, von welcher Quelle wir innerlich gesteuert werden, von der besonderen biologischen Verfasstheit des Menschen her zu begreifen. Der Mensch zeichnet sich einerseits durch eine Instinktreduktion, andererseits durch eine hohe Differenziertheit und Plastizität des Gehirns aus, die zu qualitativ neuen Fähigkeiten führen, nämlich dem Bewusstsein seiner selbst und dem Vorstellungsvermögen. Fromm bestreitet aber nicht, dass Tiere auch ansatzweise Körperbewusstsein haben oder intelligent sind und situativ neue Bindungsmuster entwickeln können. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist, dass der Mensch wegen der Instinktreduktion aus Überlebensgründen gezwungen ist, neue neuronale Netzwerkbildungen bzw. psychische Strukturbildungen zu schaffen, die ein Bezogensein sicherstellen, das seiner biologischen Verfasstheit und seinen neuen Anpassungsfähigkeiten auch entspricht. Für Fromm unterscheidet sich der Mensch vom Tier dadurch, dass er eigene innere Strukturen entwickeln muss, die Fromm mit dem psychoanalytischen Begriff des Charakters fasste und dabei seine neuen geistigen Fähigkeiten zum Einsatz bringen kann. Der Mensch kann nämlich nicht nur körperlich und über seine Sinneswahrnehmung bezogen sein, sondern mit Hilfe seines Vorstellungsvermögens, auch in Gedanken, durch Ideen und Vorstellungen sein Bedürfnis nach Bezogenheit befriedigen. Und weil nur der Mensch sich selbst zum Gegenstand der Erkenntnis machen kann, ist er auch fähig, mit Hilfe seines Vorstellungsvermögens Bezogenheitsformen zu entwickeln, die es in der physischen Realität so nicht gibt. Die also Artefakte sind, die geistig, fiktiv bzw. virtuell sind. Er kann kreativ sein und Kultur schaffen und er kann destruktive Formen der Bezogenheit entwickeln und eine Lust daran haben, grausam und gewalttätig zu sein, wie dies im Tierreich nicht bekannt ist. Ohne hier weiter ins Detail gehen zu können, möchte ich doch einige psychologische Konsequenzen benennen, die sich nach Fromm aus der biologischen Verfasstheit des Menschen ergeben, nämlich gezwungen, aber auch fähig zu sein, eigene Formen des Bezogenseins zu entwickeln. Ich wähle hier drei Folgerungen aus, die für unsere Fragestellung politischer Rechtsruck und Rechtspopulismus von besonderer Bedeutung sind. Wie nicht nur Fromm annimmt, sondern von der Evolutionsbiologie, der Säuglings- und Kleinkindforschung sowie der Bindungsforschung inzwischen vielfältig empirisch bestätigt wurde, ist das psychologische Kernproblem des Menschen darin zu sehen, dass er auf irgendeine Weise sich als bezogen erleben muss und psychisch schwer krank wird, wenn ihm dies etwa durch Einzelhaft, soziale Ächtung, soziale Isolierung, Mobbing und so weiter, wenn ihm dies streitig gemacht wird. Manchen bleibt als Ausweg nur das Verrücktwerden, also das Halluzinieren einer anderen, für den Betreffenden nicht so bedrohlichen Wirklichkeit. Auch wenn viele heute die ganze Welt nur noch als Resonanzraum erleben und man die Internet-Connectedness und das mediale Verbundensein zu menschlichen Grundbedürfnissen zählt, so artikuliert sich gerade in rechtspopulistischen Parolen der unverhohlene Wunsch, andere durch gesellschaftliche Isolierung, Ächtung, Ausgrenzung oder Ausbringung, sagt man, glaube ich, in der Schweiz, zu vernichten, indem man ihnen die Befriedigung der existenziellen Bedürfnisse nach Bezogenheit zu vereiteln versucht. Ich möchte damit nur andeuten, worin in psychologischer Perspektive die Bedrohung durch rechtspopulistische Denken und Handeln zu sehen ist. Das Beispiel macht aber auch deutlich, dass in gleicher Weise gilt, dass das psychologische Kernproblem des Menschen nicht nur das Bezogensein, sondern auch die Art seines Bezogenseins ist. Hinsichtlich der Art des Bezogenseins gilt, dass sich der Mensch von anderen Menschen und Kräften in dem Maße unabhängig machen kann, als er sein Bedürfnis nach Bezogenheit mit Hilfe seiner eigenen körperlichen, seelischen und geistigen Kräfte befriedigt. Die körperlichen Eigenkräfte sind für die geistigen und psychischen Eigenkräfte in zweifacher Hinsicht modellhaft. Je mehr ein Mensch seine Eigenkräfte praktiziert, desto stärker werden diese Eigenkräfte, selbst zu denken, eigene Gefühle zu spüren, etwas selbst zu wollen, Interessen zu entwickeln, aus einem eigenen Antrieb heraus zu handeln. Fromm hat diese Art des Bezogenseins produktiv genannt und entsprechende Charakterorientierung einen produktiven Charakter genannt. Und es gibt eine angeborene Tendenz, die Möglichkeiten auch tatsächlich entwickeln zu wollen, die Fromm mit dem Begriff der Biophilie bezeichnet hat, wie die Entwicklung der körperlichen Eigenkräfte in den ersten 15 Lebensmonaten sehr anschaulich zeigt. Eine zweite Konsequenz, die sich aus Fromms Ansatz beim Bezogensein müssen für unsere Fragestellung ergibt, betrifft das Bezogensein auf ein soziales Umfeld. Fromm hat das generelle Bedürfnis nach Bezogenheit in seinem Buch Wege aus einer kranken Gesellschaft auf seine verschiedenen Objekte hin reflektiert. Jeder Mensch muss immer sein Bedürfnis befriedigen auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen, auf ein soziales Umfeld, auf sich selbst und auf einen Rahmen der Orientierung und auf ein Objekt der Hingabe bezogen zu sein. Das Bedürfnis, nicht nur auf einzelne andere bezogen zu sein, sondern auf eine Gruppe, der sich der Mensch zugehörig fühlt, hat Fromm als Bedürfnis nach Verwurzelung beschrieben. Diese Betonung des Menschen als eines schon immer sozialen Wesens, das nicht ohne ein zumindest vorgestelltes soziales Umfeld leben kann, ergibt sich für Fromm ebenfalls aus der biologischen Verfasstheit des Menschen. Zitat: Für den Menschen als Menschen, sagt Fromm in Jenseits der Illusionen, grenzt das Gefühl völligen Alleinseins und völliger Abgesondertheit an Wahnsinn. Jeder Mensch muss sich deshalb einer Gruppe zugehörig fühlen und sein Bedürfnis nach einer sozialen Identität befriedigen. Ein solches soziales Bezogensein müssen trifft auch für hochgradig individualisierte Individuen zu. Ja, selbst für solche, die sich gezielt von jeder Gruppenzugehörigkeit distanzieren. Psychologisch gesehen sind Menschen, die sich gezielt von allen sozialen Gruppierungen distanzieren, weiterhin mit ihrer Gruppenzugehörigkeit beschäftigt. Auch in der Verneinung zeigt sich eben das. Die Relevanz des Bedürfnisses nach sozialer Identität wird sofort deutlich, wenn Menschen spüren, dass sie vergessen werden oder dass sie entwertet, abgeschrieben, bedeutungslos, erfolglos, zu Versagern und Verlierern gemacht werden. Sie fühlen sich zutiefst in ihrer Sozialität bedroht und versuchen dem Wahnsinn sozialer Isolierung durch die Zugehörigkeit zu Macht, Gewalt oder Überlegenheit symbolisierenden Gruppen zu kompensieren. Viele empirische Untersuchungen zu rechtsextremen Gruppierungen zeigen, dass deren Anhänger überwiegend aus Schichten und Milieus kommen, die ins Prekariat und in eine soziale Bedeutungslosigkeit abgerutscht sind. Fromms Ansatz beim Bezogensein müssen und bei der Art seines Bezogenseins erweist sich darüber hinaus als besonders fruchtbar, wenn es um die Notwendigkeit geht, auf sich selbst bezogen zu sein und sich identisch zu erleben. Das Bedürfnis, auf sich selbst bezogen zu sein, hat nichts mit Egoismus oder Narzissmus oder Selbstsucht zu tun, sondern schlicht und einfach mit der Tatsache, dass der Mensch sich selbst zum Objekt machen muss und kann. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses setzt voraus, dass es innere Vorstellungen und verinnerlichte Bilder von dem gibt, wer ich bin, wer ich sein möchte, wer ich nicht sein möchte, wer ich werden möchte und wie ich mich wert erleben kann. Ohne solche verinnerlichten Bilder gibt es kein positives oder auch kein negatives Selbsterleben, kein Identitätserleben und kein Selbstwerterleben. Dann leben wir in einer Zeit, in der alles flexibilisiert wird, in der Multikulti angesagt ist und in der es kaum noch feste Außenhalte gibt, sodass auch das Identitätserleben zunehmend flexibel zu gestalten ist. Man ist bei der Arbeit ein anderer als zu Hause, beim Einkaufen oder Sport ein anderer als in der Familie und in persönlichen Beziehungen ein anderer als bei geschäftlichen Kontakten. Die große Kunst besteht darin, nicht nur in Rollen zu schlüpfen, sondern selbst zu vergessen, wer man ist, um ganz kreativ und authentisch sich hier als der und dort als ein völlig anderer zu erleben. Zweifellos setzt diese spielerische Art, das Bedürfnis nach einem Identitätserleben zu befriedigen, ein hohes Maß an Individualisierung, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit voraus. Es ist kaum von Menschen zu erwarten, die sich nur in Abhängigkeit von inneren Zwängen oder von äußeren Erwartungen und fremd definierten Rollenzuschreibungen selbst erleben können. In psychologischer Perspektive ist auch das gesellschaftlich so favorisierte, flexible Identitätserleben durchaus eine Möglichkeit, das Bedürfnis nach einem Identitätserleben zu befriedigen. und gerade kein Beweis dafür, dass das Bedürfnis nach einem Identitätserleben der Vergangenheit angehört, wie das gern interpretiert wird. Nur in seltenen Fällen führt der spielerische Umgang mit multiplen Identitäten und Persönlichkeiten zu einer tatsächlichen Identitätsdiffusion. Die Folge ist dann eine schwere psychische und psychiatrische Erkrankung, wie etwa das Schicksal von Daniel Kübelböck deutlich macht. Nun gibt es sowohl bei Deutschen als auch bei Menschen aus anderen Ländern und Kulturen nicht wenige, die für sich selbst eine solche Flexibilisierung des Identitätserlebens in erster Linie als Bedrohung erleben. Dies führt dazu, dass man sich von fremden und nicht definierbaren Identitätskonstruktionen aggressiv selbstbehauptend abzugrenzen versucht, um das Erleben der eigenen Identität zu sichern. Dabei lassen sich psychologisch folgende Versuche beobachten. Einerseits kommt es zu einem Rekurs auf autoritär nationalsozialistische, islamophobe und antisemitische Symbolisierungen des Nationalen, erkennbar an der Bevorzugung rassistischer und nationalsozialistischer Symbolisierungen von Deutschtum, von Herrschaft, von Führung, von Pflicht und Gehorsam. Andererseits zur Ausbildung von patriotischen und nationalistischen Größenfantasien, bei der die Idealisierung des eigenen immer mit der Entwertung von anderen einhergeht und von allem, was fremd ist, beziehungsweise eben nicht zum eigenen zählt. Die Identität wird also durch eine narzisstische Größenvorstellung von der eigenen Familie, der eigenen Gruppe beziehungsweise der eigenen Nation oder dem eigenen Fußballverein gesichert. Ich komme auf den Unterschied zwischen autoritären und narzisstischer Sicherung des Identitätserlebens nachher noch einmal zurück. Bei Menschen aus Ländern und Kulturen, die ein fremdes oder flexibilisiertes Identitätserleben als existenziell bedrohlich wahrnehmen, zeigt sich die Abgrenzung zur Sicherung des eigenen Identitätserlebens darüber hinaus auch dann darin, dass eine Zuflucht zu Binnenkulturen stattfindet. Solche Binnenkulturen scheinen psychologisch umso wichtiger zu sein, als Menschen ihr eigenes Ich nur in Übereinstimmung mit dem Wir der Familie, der Sippe, der Tradition, der Religion bzw. religiöser und politischer Instanzen erleben können. Ein autonomes, individuelles Leben in Unabhängigkeit scheint ebenso gefährlich zu sein wie ein selbstbestimmtes, flexibilisiertes Identitätserleben. Nur so ist meines Erachtens nachvollziehbar, warum ein so hoher Prozentsatz von in Deutschland lebenden türkischen Wählern sich politisch für ein Programm entscheidet, das die individuellen Freiheiten massiv einschränkt. Dass diese Binnenkultur ein besonderer Dorn im Auge nationalistischer Deutscher sind, muss nicht weiter erläutert werden. Auch erhält aus der kurzen Skizze der drei Sicherungssysteme, dass diese ganz unterschiedliche Ziele verfolgen, weshalb es zum Beispiel in der AfD zu heftigen parteiinternen Querelen gekommen ist. Die drei genannten Sicherungssysteme für das Identitätserleben, das autoritäre, das narzisstische und der Rekurs auf kollektiv organisierte Binnenkulturen, sind offensichtlich Reaktionen auf politische Veränderungen sowie Modernisierungsschübe in Wirtschaft und Gesellschaft, die von den Betreffenden aus unterschiedlichen Gründen nicht mitvollzogen werden können. Ich spreche hier bewusst von Sicherungssystemen, um sich identisch und einer sozialen Gruppe zugehörig erleben zu können. Eben weil jeder Mensch sich identisch und zugehörig erleben muss, wenn er nicht verrückt werden will. Dass dies notfalls auf eine freiheitsberaubende, unsolidarische oder gar menschenverachtende Weise geschieht, wird dabei nicht ausgeblendet. Doch geht es zunächst darum, eine Ahnung zu bekommen, aus welcher psychischen Not heraus es zu solchen, den sozialen Frieden bedrohenden Entwicklungen kommt. Die richtigen Gegenmittel gegen rechtspopulistische Entwicklungen lassen sich erst dann finden, wenn man die psychische Situation der Betroffenen einigermaßen adäquat erfasst und mitgespürt hat. Das muss man mitfühlen können, was in solchen Menschen vor sich geht. Ich möchte mich deshalb in einem weiteren Schritt noch etwas intensiver mit der autoritären und der narzisstischen Reaktion zur Sicherung des eigenen und sozialen Identitätserlebens beschäftigen. Denn nur wenn man die psychische Dynamik einigermaßen erkannt hat, die Menschen für rechtsextreme, nationalistische und rechtspopulistische Ideen und Programme empfänglich macht, lässt sich ein letztlich kontraproduktiver Aktionismus vermeiden, der sich darin erschöpft, nur gegen Rechtspopulismus und Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus und Gruppennarzissmus Position zu beziehen. Warum jemand für rechtsextreme oder rechtspopulistische Positionen empfänglich ist, kann sehr verschiedene Gründe haben, sehr individuelle Gründe, die sich nicht auf das Verhalten einer Gruppe übertragen lassen. So verschieden die persönlichen Gründe sein können, das Identitätserleben sichern zu müssen, so verschieden können auch die psychischen Lösungen sein, die jemand für rechtsextreme Botschaften empfänglich macht. In sozialpsychoanalytischer Perspektive sind jene psychischen Sicherungsstrategien von Interesse, die sich bei vielen Menschen beobachten lassen und deshalb, wie Fromm sagt, einer gesellschaftlichen Charakterbildung entsprechen, die eben viele Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln lassen. Sozialcharakterbildungen sind biologisch als neuronale Netzwerkbildungen zu verstehen, die mit den emotionalen Zentren fest verschaltet sind. Sie lassen viele Menschen das mit Lust und Leidenschaft denken, fühlen und handeln, was eine bestimmte Gesellschaft oder bestimmte gesellschaftliche Gruppierungen für ihren sozialen Zusammenhalt braucht. In der Sprache die Psychologie übersetzt, ist eine Sozialcharakterorientierung eine innere psychische Strukturbildung, die unserem Verhalten eine bestimmte Intentionalität, Motiviertheit und Leidenschaftlichkeit verleiht. Ihre Entstehung verdanken Sozialcharakterbildungen den Erfordernissen des Wirtschaftens, der Produktionsweise, der Arbeitsorganisation, des kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenlebens und in zunehmendem Maße den technischen Möglichkeiten und Zwängen. Sehr ausführlich hat sich Erich Fromm selbst mit dem Entstehungszusammenhang für das Erscheinungsbild des autoritären Charakters, des hortenden Charakters und der Marketingorientierung befasst, sowie mit dem Erscheinungsbild der narzisstischen Charakterorientierung bei Einzelnen und bei Gruppen. Beim autoritären und beim narzisstischen Sozialcharakter kommt es, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen, zu massiven Anfeindungen und Ausgrenzungen anderer, die sich dann eben in rechtsextremen und rechtspopulistischen Positionen wiederfinden und deshalb in ihrer psychischen Dynamik noch etwas genauer beleuchtet werden sollen. Von autoritärer Orientierung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, aber auch im psychologischen Sinne, spricht Fromm dort, wo das Bezogensein auf andere, auf sich selbst, auf die Umwelt, auf die Arbeit und so weiter, durch eine sadistische Ausübung von Herrschaft und durch die masochistische Ausübung von Unterwürfigkeit gekennzeichnet ist. Herrschende und Unterwürfige zugleich aber symbiotisch aufeinander angewiesen sind. Richten wir zunächst den Blick auf den sadistischen Aspekt und hier auf die Ausübung von Herrschaft im Umgang mit anderen. Hier lassen sich nach Fromm drei Erscheinungsbilder unterscheiden. Erstens, entweder will man andere abhängig machen oder abhängig halten, um sie mit Gewalt gefügig zu machen, beziehungsweise besserwisserisch und fürsorglich zu bevormunden. Oder zweitens, man will andere materiell oder emotional ausbeuten und ausnutzen. Oder drittens, man hat eine Lust daran, andere leiden zu machen oder leiden zu sehen, sie zu verletzen, ihnen gegenüber grausam zu sein, sie zu beschämen und zu demütigen. Im Umgang mit sich selbst zeigt sich der sadistische Aspekt des Autoritären darin, dass der eigene Körper, dass Affekte und Gefühle, dass alles Eigenwillige, Triebhafte, Lustvolle als innerlicher Schweinehund gesehen wird und beherrscht werden muss. Herrschaft wird also als Selbstbeherrschung ausgeübt, die verinnerlicht vom autoritären Gewissen wahrgenommen wird, das dann rigide und mit unerbittlicher Schärfe Disziplin, Gefolgschaft und Gehorsam fordert. Der andere Aspekt des Autoritären, das masochistisch Unterwürfige, zeigt sich im Umgang mit anderen, in der Idealisierung jener Autoritäten, die einen führen, leiten, aber auch beschützen und versorgen, die gnädig sind und die Weisungen und Befehle erteilen sollen. Der König ist über alle Zweifel erhaben, die Partei hat immer Recht, das Lehramt ist unfehlbar, die wissenschaftliche Theorie ist unangreifbar. Dabei wird die Unterwerfung unter eine starke oder fürsorgliche Hand gern als Liebe, als Treue, als Dankbarkeit rationalisiert. Im Umgang mit sich selbst äußert sich die Unterwürfigkeit im Verzicht auf eigene Ansprüche und Rechte, auf Selbstbestimmung, auf Abgrenzung und Eigensein und geht mit Selbstverleugnung und Selbstlosigkeit, Minderwertigkeits- und Unwertgefühlen, Schuldgefühlen und Strafängsten, Impotenz und tiefen Ohnmachtsgefühlen einher. Im Blick auf die Organisation von Gruppen und Institutionen zeigt sich diese autoritäre Orientierung durch eine Hierarchie von oben und unten sowie durch ein starkes hierarchisches Gefälle aus, durch eine differenzierte Befehls- und Gehorsamsstruktur bei der Führung der Gruppe oder Institution sowie durch Rituale der Überlegenheit und des Machtbeweises auf der einen und durch Rituale der Unterwürfigkeit, Idealisierung und Ehrerbietung, Führerkult, auf der anderen Seite. Für manche klingt es etwas verwirrend, dass die sadistische und die masochistische Seite prinzipiell zugleich in autoritären Menschen vorhanden sein soll. Tatsächlich gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten der Verteilung. Am vertrautesten ist uns die Verteilung auf unterschiedliche Menschen, wie etwa beim autoritären Familienvater, der bei der Arbeit gegenüber seinen Vorgesetzten unterwürfig und gehorsam ist und seine Pflicht tut, gegenüber seinen Kindern dagegen als Oberhaupt der Familie Herrschaft ausübt, die Frau als Untertanin behandelt, die Kinder züchtigt und jeden Ungehorsam und Eigenwillen bestraft. Diese Art der Verteilung liegt der Redewendung zugrunde, dass der Autoritäre wie ein Radfahrer nach oben buckelt und nach unten tritt. Es gibt aber noch ganz andere Verteilungen der beiden Aspekte des Autoritären. Vor allem im Religiösen wurde das Unterwürfige auf Gott, die Gebote und die Kirche hingelebt, zum Teil auch gegenüber anderen Menschen, für die man sich ganz hingab und opferte, während das Herrschaft Ausübende sich gegen die eigene Person, den eigenen Willen, die eigene Lustbarkeiten richtete. Diese wurden systematisch bekämpft mit Selbstanklagen und Schuldbekenntnissen. War der Kampf erfolgreich, dann kehrte das Sadistische verinnerlicht als beißendes, schlechtes Gewissen und rigides Über-Ich wieder, das einen selbst, aber auch andere ohne Unterlass quälen konnte. Fromm begriff deshalb das Über-Ich als Verinnerlichung von äußerer Herrschaft, wie sie für autoritäre Systeme typisch sind. Wie immer die beiden Aspekte des Autoritären in Erscheinung treten, sie gehören immer zusammen und zeichnen sich durch eine gegenseitige Abhängigkeit voneinander aus, die Fromm mit dem Begriff der Symbiose zu fassen versuchte. Damit ist eine emotionale Abhängigkeit voneinander gemeint, die vom Herrschaft Ausübenden natürlich nicht zugegeben wird, vom Unterwürfigen dafür umso stärker in Ergebenheits-, Dankbarkeits- und Angewiesenheitsbekundungen und Ritualen zum Ausdruck gebracht wird. Bei Herrschaft Ausübenden, etwa bevormundend überfürsorglichen Müttern, kam es in der Vergangenheit deshalb häufig zu depressiven Einbrüchen, wenn sich die Kinder von der bevormundenden Fürsorglichkeit definitiv losgesagt haben und ihre eigenen Wege gegangen sind. Fromm hat eine äußerst plausible Erklärung der psychischen Dynamik geliefert, die das autoritäre System in Gang hält und stabilisiert. Sie lässt sich etwa so beschreiben. Der Unterwürfige entledigt sich auf Druck der Herrschenden dadurch seiner eigenen autonomen Eigenkräfte, die ihn selbst kompetent, wissensstark, eigenmächtig frei sein lassen, dass er sie auf die Autorität projiziert. Diese, die Autorität, ist nun mächtig, weise, erhaben, stark, fürsorglich, wohlwollend, gnädig und so weiter. Dadurch, dass der Unterwürfige sich gleichzeitig aber der Autorität unterwirft, um mit ihr symbiotisch verbunden zu sein, gelingt es ihm, an seiner eigenen, auf die Autorität projizierten Eigenkräften sekundär wieder Anteil zu haben. Er kann sich selbst aber nur gut, wertvoll und vermögend fühlen, insofern er dies alles jemand anderem verdankt. Auch der Herrschaft Ausübende projiziert etwas und macht sich abhängig. Er projiziert sein eigenes Unvermögen, seine Defizite, seine Ohnmachtsgefühle auf die sich ihm Unterwerfenden. Diese sind nun der Inbegriff von allem Schwachen, für das der Autoritäre nur Verachtung übrig hat. Wehe aber, die Unterwürfigen werden ungehorsam, aufmüpfig, hat man in den 70er Jahren gesagt, und fangen an zu rebellieren. Dann ist das symbiotische Gefüge in Gefahr und merkt der Herrschaft Ausübende, wie abhängig er vom Wohlwollen und Gehorsam der Unterworfenen ist. Also wird er mit noch mehr Unterwürfigkeitsforderung sie erneut zum Gehorsam zwingen wollen. Dass die sich gesellschaftlich nicht mehr durchsetzen ließ, dafür steht im damaligen Westdeutschland die sogenannte 1968er Jahre und das Ende der autoritären Pädagogik. Versteht man den Autoritarismus so, wie ich ihn von Fromm her eben skizziert habe, dann ist die heute von vielen bevorzugte Deutung gegenwärtiger Machtstrukturen und rechtsextremer und rechtspopulistischer Entwicklungen als Flucht ins Autoritäre wenig überzeugend, um dies vorsichtig auszudrücken. Lassen sich Menschen ihren Wunsch nach Selbstbestimmung, Selbstbehauptung, Genießen und Fairness nicht mehr streitig machen und schon gleich gar nicht mit Schuldgefühlen belegen. Das Züchtigen von Kindern ist gesetzlich verboten und die Frauen, die ihren Männern mit gesenktem Blick zu Diensten sind, gibt es höchstens noch in Männerfantasien oder auf Pornoseiten. Vor allem aber sind die emotionale Unterwürfigkeit und die emotionale Abhängigkeit von Autoritätspersonen, die das A und O autoritärer Bindung sind, einfach Vergangenheit. Ich habe bereits angedeutet, dass aus dem Ende des autoritär organisierten realen Sozialismus noch immer ein gewisses Maß an autoritären Bezogenheitsmustern am Werk ist. Auch ist nicht zu leugnen, dass sich in besonders geschützten Institutionen, etwa des Rechts, der Kirchen, des Gesundheitswesens, noch immer Relikte von autoritärer Organisation finden lassen. Vom Frommschen Denkansatz her aber ist zweifellos, dass eine Sozialcharakterorientierung ihre Prägung vor allem durch die Erfordernisse des Wirtschaftens und der Vergesellung erhält. Die Etablierung und Stabilität einer autoritären Gesellschaftscharakterorientierung setzt deshalb hierarchisch organisierte Herrschaftsstrukturen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft voraus. Deutlich erkennbar war diese autoritäre Struktur im politischen Bereich, im Absolutismus, im preußischen Staat und in Diktaturen, wie etwa im Dritten Reich oder bis vor 30 Jahren in den Staaten des real existierenden Sozialismus. Manche verweisen zur Begründung für den anhaltenden Autoritarismus auf die gegenwärtige Inflation des Bürokratismus und der Verwaltungsmanie oder Regulierungswut mit ihren Steuerungsinstrumenten, etwa den oft sadistisch anmutenden Controlling-Systemen. Dass sich Menschen weiterhin von Machtansprüchen bedroht fühlen und dass rücksichtslos Macht ausgeübt wird, um erfolgreich zu sein und Rendite zu machen, kann nicht angezweifelt werden. Nur taugt das Erklärungsmuster des Autoritarismus dafür nicht, weil die treibende Kraft nicht das sadistische unterwürfig machen wollen ist. Im Gegenteil, unterwürfige Menschen, die immer nur auf die nächste Order von oben warten, sind kontraproduktiv im heutigen System, das die höchste Leistung und ein hohes Maß an Unternehmertum und Selbstunternehmertum von den Mitarbeiterinnen verlangt. Fromm hat schon vor bald 50 Jahren darauf hingewiesen, dass der moderne Bürokrat weniger von der Ausübung von Herrschaft angezogen wird, als vielmehr von der quasi maschinellen, formalistischen und toten Art des Umgangs mit sich und mit anderen, die für den, wie er das nennt, nekrophilen Charakter typisch ist. Zitiere, der moderne Bürokrat ist kein plötzlich liebenswürdig gewordener Sadist, sondern er erlebt sich als Ding, so wie andere Menschen für ihn auch lediglich Dinge sind. Zitat Ende. Auch wenn es reizvoll wäre, diesen Gedanken weiter zu verfolgen und für die Frage der rechtsextremen, rechtspopulistischen Entwicklungen fruchtbar zu machen, soll es im Folgenden stattdessen um jene Sozialcharakterorientierung gehen, die aus der Frommschen Perspektive am besten erklären kann, wie es zu den aktuellen politischen Entwicklungen kommt, nämlich um den narzisstischen Sozialcharakter. Eingangs wurde ausführlich dargelegt, dass jeder Mensch, um nicht verrückt zu werden, seine psychischen Bedürfnisse nach einem individuellen und nach einem sozialen Identitätserleben befriedigen muss. Und zwar zunächst unabhängig davon, auf welche Weise er versucht, sich selbst identisch und wert zu erleben und wie er es anstellt, sich einer sozialen Gruppe zugehörig zu fühlen. Die Befriedigung dieses Bedürfnisses hat mit Narzissmus zunächst überhaupt nichts zu tun, sondern verdeutlicht, dass jeder Mensch auch innere psychische Strukturen ausbildet, die die Bezogenheit auf sich selbst und auf seine soziale Umwelt regelt. Es wurde allerdings auch bereits angesprochen, dass es zur kompensatorischen Ausbildung von Sicherungssystemen für das Selbsterleben kommt, wenn die Selbstregulierung, also die eigene Art, auf sich selbst bezogen zu sein und sich einer sozialen Gruppe zugehörig zu fühlen, zum Beispiel durch eine zu umfassende Flexibilisierung sämtlicher Lebensbezüge bedroht wird. Fragen wir aber noch einmal umfassender. Aus welchen Gründen sich Menschen zunehmend in ihrem individuellen und sozialen Selbsterleben bedroht fühlen? Um dann zu verdeutlichen, wie eine narzisstische Neukonstruktion des Selbst- und Selbstwerterlebens aussieht und warum hierfür rechtsextreme und rechtspopulistische Angebote besonders attraktiv sind. Wie bei allen Sozialcharakterbildungen geht es bei der narzisstischen nicht darum, besondere individuelle Defizite, wie etwa eine völlig unempathische Mutterbeziehung oder die permanente Spiegelung durch den Vater, ein Versager zu sein, namhaft zu machen, die bei diesem bestimmten Menschen zu einer narzisstischen Neukonstruktion seines Selbst führt, sondern solche Faktoren zu benennen, die bei vielen Menschen als Bedrohung des Selbst- und Selbstwerterlebens gespürt wird und sie für angebotene narzisstische Neukonstruktionen empfänglich machen. Die allseits wahrnehmbare Globalisierung wird von vielen nicht nur als Segen empfunden, sondern auch als Bedrohung, etwa wenn der Arbeitsplatz verloren geht, weil in Bangladesch eben um vieles billiger produziert werden kann und auf jedem zweiten Produkt, das man in Händen hält, Made in China steht oder wenn deutsche Firmen von Chinesen aufgekauft werden oder wenn allmächtige Investoren auf Einkaufstour gehen und einem nicht nur neue Chefs vor die Nase setzen, sondern auch noch mehr Leistung wollen, damit die Investoren eine bessere Rendite kassieren können. Angst macht Menschen, vielen Menschen, dass Europa nicht nur wirtschaftlich und politisch hinten runterfällt, sondern auch das aufgeklärte abendländische Denken mit seinem Vorrang für die Vernunft im Kampf der Kulturen den Kürzeren zu ziehen. Der selbstmörderische Terrorismus hat enorm, Herr Decker hat das ja gestern Abend auch noch einmal gezeigt, diese Wende, die es da, oder diese Verstärkung, die es da 2001 noch einmal gab. Dieser selbstmörderische Terrorismus hat enorm zur Destabilisierung unseres Selbstwerterlebens beigetragen. Man kann heute eben nicht mehr damit rechnen, dass jeder Mensch letztlich überleben will. Bis vor wenigen Jahrzehnten war es höchstens als äußerst seltene psychotische Wahnhandlung vorstellbar, dass jemand sich in die Luft sprengt, um möglichst viele Menschen mit in den Tod zu reißen. Selbst der Terror der RAF war zielgerichtet und nicht blindlings mörderisch. Das Gefühl, ohnmächtig bedrohlichen Entwicklungen ausgesetzt zu sein, ohne wirklich gegensteuern zu können, ist allgegenwärtig angesichts der Umweltzerstörung, der Erderwärmung, der zunehmenden Flüchtlingsströme, der Stellvertreterkriege, des nicht bremsbaren Finanzkapitalismus, der erneuten atomaren Aufrüstung, der immer noch größer werdenden Ungerechtigkeit, des Siegs von Politikern, die maligne narzisstisch sind, sich auf breiter Front ohnmächtig zu erleben, schwächt das Selbsterleben und das Selbstwerterleben der vielen und lässt verzweifelt nach Auswegen suchen, die seiner selbst, sich seiner selbst zu versichern, sich wert, stark und sicher erleben zu können. Es gibt in sozialpsychologischer Sichtperspektive noch ganz andere Gefährdungen des Selbsterlebens, die uns in der Regel nicht bewusst oder nur halb bewusst sind. Gemeint sind damit Effekte, die andere Sozialcharakterbildungen auf das Identitätserleben und das Selbstwerterleben haben. Ich möchte auf diese Aspekte aus Zeitgründen hier verzichten, die darzustellen. Und einfach noch einmal betonen, es gibt ein ganzes Spektrum von Gründen, die das Selbsterleben heute bedrohen und die jeden treffen können, auch jene in der Mitte der Gesellschaft. Voraussetzung ist immer, dass die gesellschaftlich geförderte Konstruktion des Selbsterlebens durch äußere oder innere, allgemein gesellschaftliche oder sehr persönliche Umstände ihre Funktion nicht mehr erfüllt, ein positives, soziales Identitätserleben und Selbstwerterleben zu gewährleisten. Was geschieht nun bei einer narzisstischen Konstruktion des Identitäts- und Selbstwerterlebens? Und damit möchte ich dann auch, mit dieser Darstellung möchte ich dann auch schließen. Anders als bei der autoritären Lösung, wo das Heil in einer unterwürfigen, emotionalen Bindung an eine machtvolle Autorität gesucht wird, kommt es bei der narzisstischen Kompensation zu einer in der Regel positiven Aufblähung des eigenen Selbst beziehungsweise von Aspekten des Selbst, die mit den eigenen kognitiven und emotionalen Fähigkeiten kaum etwas zu tun haben. Narzisstische Menschen lösen also das Problem, zu wenig positive Anerkennung und Wertschätzung zu spüren, dauerhaft dadurch, dass es zu einer narzisstischen Charakterbildung kommt, bei der sie sich entweder selbst großartig fantasieren oder mit einer sich großartig fantasierenden Person, Gruppierung oder Institution identifizieren, um sich auf diese Weise selbst großartig spüren zu können, also an einem Gruppennarzissmus partizipieren. Erkennbar ist eine solche narzisstische Charakterbildung vor allem daran, dass die eigene Grandiosität an eine Entwertung und Geringschätzung von allem gekoppelt ist, was fremd und anders und deshalb nicht das großartig fantasierte eigene spiegelt oder ergänzt. Aus diesem Grunde sollte man zwischen Eitelkeit und Narzissmus immer klar unterscheiden. Eitle Menschen zeigen zwar auch eine Überbetonung, was weiß ich, ihres Aussehens oder ihrer zur Schau gestellten Eigenschaften. Solange damit keine Entwertung anderer einhergeht, sind die zwar eitel, aber nicht narzisstisch. Eine narzisstische Psychodynamik des Umgangs mit sich selbst und mit anderen ist an folgenden Merkmalen erkennbar und ich versuche die ein bisschen zu illustrieren, um deutlich zu machen, diese Merkmale, die passen zu rechtspopulistischen Entwicklungen, die autoritären meiner Meinung nach überhaupt nicht. Jeder Narzissmus folgt der Logik von Idealisierung und Entwertung, von Selbstüberschätzung und Geringschätzung des Nicht-Eigenen. So lässt sich eine echte Selbstliebe und eine adäquate Vaterlandsliebe von einer narzisstischen Liebe und einem narzisstischen Patriotismus sofort daran erkennen, ob die Liebe zum eigenen eine Geringschätzung, Anfeindung oder gar Verteufelung des Fremden, Anderen und Nicht-Eigenen beinhaltet. Wer sich von einer Achse des Bösen, George W. Bush, oder vom jüdischen Finanzkapitalismus, die Nationalsozialisten, von einer feindlichen Übernahme durch den Islam, Sarrazin und Co., oder von Schurkenstaaten und der Drogenmafia Mexikos, Trump, bedroht fühlt, zeigt, dass er Feindbilder braucht, um sich selbst großartig erleben zu können, mit der jedem Narzissmus eigenen Logik von Idealisierung und Entwertung kommt es zugleich immer auch zu einer vermehrten Feindbildproduktion, weil die eigenen Defizite und Schwäche in großer Distanz von der eigenen Großartigkeit im Fremden untergebracht werden müssen und dort und nicht bei sich selbst bekämpft werden müssen. Die narzisstische Feindbildproduktion zeichnet sich deshalb immer auch durch eine Spaltungsnotwendigkeit aus, bei der es kein sowohl als auch, sondern immer nur ein entweder oder. Entweder du bist ein Engel oder du bist ein Teufel. Entweder da ist was Gutes oder es ist was Böses. Wer nicht für mich ist, ist in einer narzisstischen Logik immer automatisch gegen mich und muss ausgeschaltet werden. Die narzisstische Spaltungslogik zielt, ob zugegeben oder nicht, auf die Vernichtung des Feindes. Das ist die Logik des aggressiven Kapitalismus und der feindlichen Übernahmen im ökonomischen Bereich. Und selbst der Größte und der Beste muss man immer sein. Das ist aber auch die Logik links- und rechtsradikaler politischer Programme. Der Vernichtungsfeldzug wird heute bevorzugt über die Medien und über mediale Kommunikationskanäle geführt, die sich aus dem narzisstischen Sicherheitsbedürfnis ergebende Spaltungsbedürfnis ergebende Vernichtung des Gegners ist der psychologische Grund dafür, warum rechtsextreme, nationalistische und rechtspopulistische Entwicklungen die Demokratie gefährden und sich etwa darauf kaprizieren, dass zugegebenermaßen schlechte Miteinander in Europa wieder in ein nationalstaatliches Gegeneinander überführen zu wollen. Das Ziel rechtspopulistischer Agitation in den westeuropäischen Ländern ist dabei ein anderes als das Ziel autoritärer Politik, bei der Menschen unterwürfig gemacht und zum Beispiel gezwungen werden, ohne Entgelt zu arbeiten wie in Ungarn oder wo, wie in Polen, Legislative und Jurisdiktion von den Machthabern kontrolliert werden wollen. Das Ziel der westeuropäischen Rechtspopulisten von Schweden über Dänemark, die Niederlande, Le Pen und die AfD bis Italien, ganz zu schweigen von den Briten, ist die Sicherung der eigenen nationalen Identität und die Anfeindung von allen, die die fantasierte nationale Reinheit und Unberührtheit gefährden. Zumindest da, wo diese Aspekte im Vordergrund stehen, würde ich immer dafür plädieren, psychologisch die Phänomene von einer narzisstischen Sicherungssystematik her zu begreifen. Das alles bestimmende Merkmal narzisstischer und gruppennarzisstischer Dynamik ist aber der Großartigkeitsanspruch. Das narzisstische Verleugnen und Projizieren eigener Schwächen dient dazu, sich selbst grandios zu erleben. Das hat fast die Hälfte der amerikanischen Wähler dazu gebracht, Trump zu wählen. Und das ist das eigentliche Problem, nicht Trump, sondern warum haben fast die Hälfte der Wähler Trump gewählt? Um sich mit ihm wieder großartig, great, zu erleben. Das ist aber auch die vorherrschende Strategie rechtspopulistischer Politik in den westeuropäischen Ländern, im Unterschied zu den autoritären Mustern rechtsgerichteter Politik in den mittelosteuropäischen Ländern und in Russland. Die Überlegenheit des eigenen, der eigenen wirtschaftlichen Stärke und des selbst erwirtschafteten Wohlstands, der eigenen Kultur als Leitkultur, der eigenen Art zu leben, der eigenen sportlichen Erfolge und so weiter, wird beschworen und gegen die ausländischen Schmarotzer, Wirtschaftsflüchtlinge, Kriminellen, Sexualstraftäter, Terroristen, religiösen Fanatiker und Kopftuchträgerinnen verteidigt. Eigenes Unrecht, eigene Schwächen, eigene Ausbeutungsstrategien, eigenes Versagen, eigene Defizite und Streitigkeiten werden ausgeblendet. Stattdessen wird alle Energie darauf verwandt, die eigene Großartigkeit unter Beweis zu stellen und vor Infragestellung und Kritik zu schützen. Kritiker sind deshalb mundtot zu machen, Stichwort Lügenpresse. Ob die Apologetik narzisstischer Überlegenheit und Großartigkeit auf Hochglanzpapier oder im umweltsensiblen Design daherkommt, ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass jeder Verein, jede Stadtverwaltung, jede Organisation und Institution glaubt, ihre Kunden über die Öffentlichkeitsarbeit zu kritiklosen, begeisterten Fans machen zu müssen. Warum wird denn Zuschauer und Hörer zum Beispiel des SWR mit einer gehirnwäscheartigen Wiederholung eingetrichtert am besten Südwesten, wobei sich das nicht mal richtig reimt, der Spruch. Warum muss sich eine öffentlich-rechtliche Einrichtung in den Dienst einer narzisstischen Logik stellen? Narzissmus ist intolerant und kann alles Nicht-Eigene weder wertschätzen noch dulden. Gemäß der narzisstischen Logik werden andere nur dann positiv gesehen, wenn sie zur eigenen Gruppe gehören, weshalb der Gruppennarzissmus so wichtig ist und als Fankultur Patriotismus und Nationalismus gepflegt wird. Die Zeitung, die sich die mediale Bildung des Menschen auf die Fahnen geschrieben hat, die Bildzeitung, pflegt das Deutschtum auf seine Art. So wünschte sich vor 2 Jahren die damalige Chefredakteurin Tanit Koch zum 65. Geburtstag von Bild, dass wir Deutschen, Zitat, immer genug Grund zum Staunen haben. Was bei uns geleistet wird, geschaffen, komponiert, über Erfolge, die wir uns gar nicht zugetraut hätten. Illustriert wird das Ganze seitengroß mit schwarz-rot-goldenen Lettern Lust auf Deutschland. Was mit der Lust gemeint ist, verdeutlicht eine deutsche Blondine mit Zöpfen, die am Strand steht und in Siegerpose, in sexuell aufreizender Badekleidung eine Bierdose in der Hand hat, mit einer Yacht im Hintergrund und einem knutschenden Paar im Vordergrund. Und dem erklärenden Text, warum uns die Welt um unsere Wirtschaft, unsere Kultur und unsere politische Stabilität beneidet. Und um den Fußball sowieso. Wozu sind die anderen gut hier? Sie beneiden uns. Eine äußerst fragwürdige Form von Wertschätzung. Die Strategie der Bildzeitung, zum Beispiel der Bildzeitung, unterscheidet sich von Strategien rechtspopulistischer Medien nicht in ihrer narzisstischen Logik, sondern nur darin, dass die rechtspopulistische Bewegung und Medien auch die Entwertung der anderen ungeschönt, emotional zum Ausdruck bringen will und damit das bedienen, was Herbert Prandtl das Appellieren nicht an Herz und Verstand, sondern an niedrige Instinkte genannt hat. Das fixierte Starren auf den schamlosen Ausdruck feindseliger Gefühle gegen alles Nicht-Eigene, das den Umgang mit dem neuen Populismus kennzeichnet, sollte nicht blind dafür machen, dass der Narzissmus, das Kernproblem ist und dass der Narzissmus, die negative Besetzung des auf der eigenen Großartigkeit Ausgeschiedenen, braucht. Ob er es zugibt oder ob er es auslebt oder nicht. Dass es zu einem ungenierten Ausleben der Feindseligkeit gegen alles Nicht-Eigene kommt, hat sicher natürlich auch noch andere Gründe. Ich möchte noch zwei weitere Merkmale hier andeuten, an denen man erkennen kann, da ist eine narzisstische Logik in rechtspopulistischen Programmen am Werk. Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist darin zu sehen, dass Narzissmus immer mit einer verzerrten Wahrnehmung einhergeht. Dabei geht es nicht nur um eine entstellte, nämlich grandiose Selbstwahrnehmung und eine entsprechend entstellte, nämlich grandiose nämlich entwertende Geringschätzung der anderen, bei der Wahrnehmung der anderen, sondern in zunehmendem Maße um eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit, wo immer die natürliche, politische, kulturelle und soziale Wirklichkeit die eigene Grandiosität in Frage stellt, lautet die narzisstische Lösung, die Wirklichkeit so zu verdrehen und neu zu definieren, bis sie nicht mehr im Widerspruch zum grandiosen Selbsterleben steht. Donald Trump exerziert dies penetrant vor, angefangen von der aberwitzigen Behauptung, dass bei seiner Einführung ins Präsidentenamt viel mehr Menschen auf der Straße in Washington waren als bei Barack Obama. Obwohl die übertragenen Bilder, und ich habe das selbst in John F. Kennedy auf den Monitoren hier damals mitgekriegt, obwohl die übertragenen Bilder das krasse Gegenteil zeigten. Aber es wird einfach behauptet, weitere Beispiele, glaube ich, kann ich mir ersparen, weil es einfach so gang und gäbe geworden ist, die Wirklichkeit so lange umzumodeln, bis sie an die eigene Grandiositätsvorstellung angepasst ist. Mit seiner Medienmacht und seinen Followers, die seine Großartigkeit und Fake-Wahrheit brauchen, um sich selbst großartig fühlen zu können, zeigt er, dass in einer Post-Truth- und postfaktischen Welt eine narzisstische Logik am Werk ist, die zur Sicherung des eigenen Großartigkeitsanspruchs Wirklichkeit einfach neu erfindet. Und ein allerletztes Merkmal, und dann höre ich auch auf, ein letztes Indiz für eine narzisstische Logik, das hier erwähnt werden soll, ist die Wutreaktion. Wenn es jemand wagt, den Großartigkeitsanspruch von Narzissten und narzisstischen Gruppen anzugreifen und zu verletzen, verletzter Narzissmus führt immer zu heftiger Wut und großer Gewaltbereitschaft gegen jene, die die eigene Großartigkeit in Frage stellen. Bekannt ist, dass bei Bundesligaspielen die wütige Gewaltbereitschaft der Fangruppen kaum noch zu steuern ist. Gleiches gilt zunehmend für bestimmte Schauplätze der politischen Auseinandersetzung. Auch ließe sich zum Beispiel fragen, wie viel Wut sich in den Verordnungen und in der gängigen Praxis zur Unterbringung und Abschiebung von Flüchtlingen manifestiert. Überließe man der Alternative für Deutschland das Bundesinnenministerium, dann würde es sich schnell zeigen, dass der bayerische Patriotismus und die verletzte Wut der Deutschen noch getoppt werden können. In meinen Ausführungen wollte ich deutlich machen, dass rechtsextremes und rechtspopulistisches Bewegungen und Positionen psychologisch vor allem das Ergebnis einer narzisstischen Kompensation und nur in geringem Ausmaß als autoritäre Kompensation eines defizitär erlebten Selbst- und Selbstwerterlebens der vielen zu verstehen ist. Vom sozialpsychoanalytischen Ansatz Fromms her habe ich gezeigt, dass jeder Mensch auf sich selbst und auf eine soziale Gruppe bezogen sein muss. Dieses Bezogensein ist allerdings in dem Maße gefährdet, als es veranlasst durch aktuelle historische Erscheinungen nicht aus den eigenen emotionalen und kognitiven Fähigkeiten zu denken, zu fühlen und zu handeln schöpft. Das Selbst und das Selbstwerterleben muss dann gesichert werden und wird bevorzugt mit den gesellschaftlich vorgelebten Mustern autoritärer oder eben vor allem narzisstischer Bezogenheit gesichert. Und ich denke, dass wenn man diese psychodynamischen Aspekte einbezieht in die Debatte um den Rechtspopulismus und vor allem in die Debatte um Gegenstrategien gegen den Rechtspopulismus, dass man dann einen sehr anderen Ansatz hat und vielleicht auch viele Fehler des Dagegenseins und des Dagegendemonstrierens vermeiden kann, weil sie diese Fehler darin bestehen, dass sie als Verletzung einer narzisstischen Größenfantasie von den Betroffenen nur erlebt wird und deshalb mit umso heftigerer Größenfantasie und Gewalttätigkeit begegnet wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank für den hervorragenden und sehr spannenden Vortrag.